NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Kirchenmagazin. Ich bin Marco Vogt und diese Themen habe ich heute dabei. Seit gut einem halben Jahr ist Nora Steen Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein. Ich habe sie nach ihren ersten Eindrücken gefragt. Danach klären wir, woher das Symbol des Regenbogens stammt und wofür es steht. Wir besuchen die Orgel in St. Nikolai in Mölln und wir fragen, welche Gemeinschaft uns gut tut. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Nora Steen ist die jüngste aller evangelischen Bischöfinnen und Bischöfe im Norden. Sowohl was ihr Lebensalter betrifft, als auch von ihrer Amtszeit her, denn Steen ist erst seit gut einem halben Jahr Bischöfin. Ich habe sie getroffen und sie gefragt, wie es denn so ist, Bischöfin zu sein.
Das ist in der Tat eine ganz spannende Erfahrung, Bischöfin zu sein. Das kann man sich vorher natürlich auch nicht unbedingt so richtig vorstellen, was das bedeutet. Ich bin sehr, sehr viel in Schleswig-Holstein unterwegs, lerne sehr, sehr viele Menschen kennen, Kirchengemeinden, diakonische Einrichtungen und bin absolut davon begeistert, wie viele Menschen in ihrer Vielfalt in unserem Bundesland für die Kirche und für die Diakonie tätig sind. Das ist etwas, was mich selber sehr beschenkt. Ich würde insofern auch sagen, es ist ein Luxusjob, den ich hier habe.
Doch natürlich hat Nora Steen nicht nur Aufgaben, die ihr Spaß machen. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen die großen Kirchen kritisch sehen, wusste die Bischöfin, worauf sie sich einlässt, wenn sie mit ihrer Funktion stellvertretend für die ganze evangelische Kirche steht.
Natürlich ist das Amt der Bischöfin eine Funktion, die auch damit verbunden ist, Verantwortung zu übernehmen, die auch das Gesicht dafür hinhält, für bestimmte Entscheidungen, die nicht unbedingt was mit meiner Person zu tun haben. Das ist Teil dieses Amtes und es ist tatsächlich auch ein wichtiger Teil meiner Aufgaben, stellvertretend für unterschiedliche Bereiche unserer Kirche auch da zu sein und dazu auch dann Position zu beziehen. Von daher, ja klar, ich bin nie nur Privatperson, ich stehe immer auch mit einem Teil der Funktion für die gesamte Kirche.
Insgesamt ist Nora Steen aber sehr zufrieden und bereut es nicht, Bischöfin in der Nordkirche geworden zu sein. Sie sieht bei allen Problemen überwiegend das Gute.
Wir sind noch sehr, sehr flächendeckend auch präsent, gerade im ländlichen Raum. Und das ist ein absolut stärkender Faktor für unsere Gesellschaft. Wir bieten Gemeinschaft, wir öffnen unsere Räume für Begegnungen zwischen ganz unterschiedlichen Menschen. Und das ist wichtig für unsere Demokratie, aber überhaupt auch für das Miteinander in unserem Land.
Also weiterhin alles Gute und Gottes Segen für das neue Amt, Bischöfin Nora Steen. Und weiter geht es mit einem besonders farbenfrohen Beitrag. Immer mal wieder kann man Regenbogenflaggen sehen. Auf Demonstrationen, an Häusern und Fahnenmasten. Was sie bedeuten und wie alt das Symbol des Regenbogens ist, weiß mein Kollege Oliver Vorwald.
Der Himmel grau verwaschen. Die Birken lassen ihre Zweige hängen. Das Korn biegt sich müde unter der Nässe. Tristesse. Wäre da nicht der Regenbogen? Rot, orange, dann folgen gelb, grün, hellblau und violett. Wie das Tor zu einer anderen Welt spannt er sich über den Horizont.
Und Gott sprach: Einen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und wenn ich Wetterwolken über die Erde führe, will ich gedenken an meinen Bund, dass hinfort keine Sintflut mehr komme.
Der Regenbogen wird in der Sintflutgeschichte zum Hoffnungszeichen. Sie klingt wie der Bericht einer historischen Naturkatastrophe, aber sie ist ein religiöses Epos. Die Menschen denken nur an sich. Das gesellschaftliche Klima heizt sich auf. Gott hadert mit der Schöpfung, plant eine Sintflut. Bloß die Tierwelt soll gerettet werden. Und dazu Noah samt Familie, denn die leben Nächstenliebe. Gott schickt ihm den Konstruktionsplan für ein riesiges Schiff. Und das bietet Platz für ein Paar jeder Art. Löwin und Löwe, Fledermaus und Fledermäusin, Herrn und Frau Glühwürmchen. Dann öffnet Gott die Schleusen des Himmels, Land unter. 40 Tage währt der Sturm, dann sinken die Fluten. Die Tiere verlassen die Arche, ebenfalls Noah mit Familie. In diesem Moment spannt sich ein Regenbogen über den Himmel und damit verbunden ein Versprechen Gottes.
Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist.
Der Regenbogen symbolisiert in der Bibel Leben in Frieden und Freiheit. Der Reformator und Revolutionär Thomas Münzer kämpft mit einer Regenbogenfahne für eine gerechtere Welt, aber er scheitert. Dennoch bleibt der Regenbogen ein Hoffnungssymbol. 1913, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, beim Weltfriedenskongress. Seit den 1960er Jahren für die Friedensbewegung. Außerdem wird ein Regenbogen auch von der queeren Community verwendet. Sie wollen ein Tor in eine neue Welt aufstoßen. Friede der Welt, Friede den Geschlechtern.
Das war ein Beitrag von Oliver Vorwald. Und im nächsten Beitrag kommen wir zum wohl beliebtesten Kircheninstrument überhaupt. In der St. Nikolai-Kirche in Mölln wurde vor 2 Jahren die außergewöhnliche Orgel umfangreich umgestaltet und feierlich wieder in Betrieb genommen. Achim Kohl stellt sie uns vor.
Im Mai 2022 wurde in der Möllner Kirche gefeiert. Mit einem Wochenende mit vielen Orgelkonzerten lebte die historisch äußerst wertvolle Scherer-Bünting-Orgel wieder auf. Der Vorsitzende des Orgelvereins, Hartmut Ledebur.
Wir haben eigentlich den etwas ungewöhnlichen Fall, dass wir vom äußeren Erscheinungsbild eben eine barocke Orgel haben, aber von der musikalischen Ausrichtung eben eigentlich ein Renaissance-Instrument.
Mit ihren seitlichen Pedaltürmen und dem zweigeteilten Pfeifenpositiv ist schon ihr Anblick imposant. Sie ist die erste Orgel mit dem sogenannten Hamburger Prospekt.
Der Hamburger Prospekt ist das, was sozusagen in der Hamburger Orgelbauschule entwickelt worden ist, mit den Pedaltürmen, die das Hauptwerk umrahmen, ergänzt um ein Rückpositiv und oder ein Brustwerk.
Dahinter verbergen sich auch die ältesten Pfeifen von 1465.
Aus diesen Pfeifen vom 15. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert ein farbreiches und doch miteinander harmonierendes Instrument zu schaffen, war keine leichte Aufgabe. Und das hat die Firma Flentrop nach meinem Dafürhalten hervorragend gelöst.
Für die Orgelrestaurierung erhielt die Gemeinde schon viel Lob und international positive Resonanz. Christian Prosse, Mitglied des Orgelbauvereins.
Es gibt keine andere Meinung. Wir haben ja viele Orgelstudenten, die alle 14 Tage hier ein kleines Konzert machen, die sich gar nicht von der Orgel wieder trennen wollen. Und wir haben ja internationale Anerkennung für die Orgel. Es ist unglaublich.
Jakob Scherer wurde 1555 verpflichtet, die vorhandene große Orgel umzubauen. 200 Jahre später sollte Christoph Julius Bünting zum Materialkostenpreis die Orgel komplett modernisieren. Um leben zu können, baute er gleichzeitig an einer Orgel in Lübeck weiter. 2-mal musste er mit Polizeigewalt wieder nach Mölln zurückbeordert werden. Hartmut Ledebur.
Der scheint es hier sehr schwer gehabt zu haben und auch in seiner Arbeit qualitativ eine große Bandbreite zu haben. Die Pfeifen, die es von ihm gibt, klingen zum Teil zauberhaft, sind aber handwerklich zum Teil äußerst fragwürdig, mit sehr schwungvoll alkoholgeförderten Lötnähten, mit sehr dünnem Blech, aber klingen tun sie trotzdem. Und wir verdanken Christoph Julius Bünting eben auch den schönen Prospekt hier. Insofern hat er schon für die maßgebliche Gestalt des Instruments gesorgt.
Besucher können die phänomenale Scherer-Bünting-Orgel in der Nikolaikirche Mölln zu den Gottesdiensten und mittwochs 11 Uhr zu den Marktmusiken hören, sowie sonntags 17 Uhr zu den Konzerten. Alle Infos im Internet.
Da lohnt sich also mal ein Ausflug nach Mölln. Das war Achim Kohl. Und weiter geht es mit einer Kollegin, die auch mal Radiopastorin war. Claudia Aue arbeitet beim Gottesdienstinstitut der Nordkirche. Dort bietet sie unter anderem Seminare und Workshops an. Vor kurzem hat sie dabei etwas Interessantes erlebt.
Welche Gemeinschaft tut dir gut? Vor kurzem habe ich einen Workshop mit Verantwortlichen einer Gemeinde über das Thema gemacht. Wir starten mit der Frage, welche Gemeinschaft tut dir gut? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legen ihre Antworten in die Mitte. Wo Mensch sein darf, wie Mensch ist. Sport, wo Menschen meinen Humor verstehen. Ich glaube, in unserem Viertel sind richtig viele Leute einsam, sagt eine Teilnehmerin plötzlich. Sie hat für heute extra Kopien von der aktuellen Einsamkeitsstudie mitgebracht. Sie zitiert, neuen Analysen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zufolge fühlt sich heute jeder Dritte zwischen 18 und 53 Jahren zumindest teilweise einsam. Jeder Dritte, alle nicken. Und plötzlich geht es durcheinander. Ich erzähle vom Bauwagen im Quartier. Den hat ein Nachbarschaftsprojekt vor einer Kirche aufgestellt. Immer donnerstags gibt's dort Kaffee und Kuchen und vor allem Menschen, die zuhören. Ein Ort, an den Menschen andocken können. Vielleicht ist Ihnen die Schwelle der Kirche zu hoch, aber ein Kaffeewagen mit Menschen von der Kirche ist okay. In unserem Workshop ist bald klar, dass es immer samstags nach dem Abendgottesdienst ein gemeinsames Essen geben soll. Im Vorraum oder am besten gleich auf dem Vorplatz. Die Idee könnte in sich ein Gemeinschaftsding werden. Konfirmanden könnten im Rahmen eines Food-Saving-Projektes kochen, haben die schon öfter gemacht. Die Menschen im Viertel werden eingeladen. Fast ein bisschen wie bei den ersten Jüngerinnen und Jüngern an Pfingsten. Die hatten sich verkrochen, aber auf einmal packt sie Gottes Geist und sie trauen sich wieder was. Sie gehen begeistert raus. Begeistert nicht nur von sich, sondern weil sie die Türen öffnen für andere.
Und mit diesen Gedanken von Claudia Aue geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag.